that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, ich bin Mirko.
Hallo, und ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf ArkhamInsiders.com.
Es ist der 20. August 2020. Und das heißt, herzlichen Glückwunsch, Mr. Lovecraft. Wenn ihr das hört, ist es ein paar Tage weiter, aber wir nehmen eigentlich immer donnerstags auf in der Regel. Und heute am Donnerstag, ich habe es getwittert, ist wieder eine Folge dran unseres H.P. Lovecraft Podcasts, des einzigen deutschen, richtigen deutschen, regelmäßigen Podcasts über H.P. Lovecraft. Und heute, Axel, eine sehr merkwürdige Geschichte, aber wie ich finde, in vielen Dingen auch sehr, sehr schöne Geschichte. Heute befassen wir uns mit der Story Der Silberschlüssel.
Ja, da kann ich dir insoweit schon mal recht geben. Geschichte in Anführungsstrichen. Ja. Dazu werden wir dann gleich auch noch kommen. Ich könnte anbieten eine kurze Zusammenfassung.
Hast du eine Zusammenfassung vorbereitet?
Habe ich, tatsächlich.
Der Meister der Zusammenfassung. Master of
Immer wenn niemand damit Axel, rechnet, bitte. Schüttel ich eine aus der Hand.
Und ich bin dir so dankbar dafür. Okay, leg los.
Ja, wir treffen erstmal hier einen alten Bekannten wieder, nämlich Randolph Carter, jenen Protagonisten, den wir auch schon in den Stories die Aussage des Randolph Carter und das Unnennbare miterlebt haben. Jetzt hier in der vorliegenden Geschichte der Silberschlüssel, da erfahren wir am Anfang, dass Carter im Alter von 30 Jahren den Schlüssel zum Tor der Träume verloren hat. Dieses Werkzeug hatte ihm bis dato gestattet, fantasievolle Reisen in den Traumlanden zu unternehmen. Reisen, die der empfindsame Carter auch dringend nötig hatte, denn das Leben seiner Zeit ödet ihn an und behagt ihm in keiner Weise. Und dabei hat er tapfer versucht, von der Welt der Träume und Wunder Abstand zu nehmen. Er hat sie ab einem gewissen Punkt sogar verlacht. Dann wieder suchte er sein Heil im religiösen Glauben, kam aber mit der kirchlichen Doktrin nicht klar. Natürlich fand er auch in den Grenzwissenschaften, beispielsweise im Okkultismus, keinen Ersatz für seine Traumreisen. Und enttäuscht musste er feststellen, dass diejenigen, die sich niederen Trieben hingaben, nichts anderes als Lärm, sinnlose Betriebsamkeit und die barbarische zur Schaustellung animalischer Empfindungen kultivierten. Kein Wunder, dass Carter keine Freunde fand, denn die Rohheit der Menschen und ihre eintönigen Visionen stießen ihn wiederum ab. Er griff seine alte Betätigung, die Schriftstellerei, wieder auf. Doch schrieb er nun konventioneller als in früheren Tagen, wo er noch träumen konnte. Seine eigenen Bücher, bestehend aus Episoden der menschlichen Alltagswelt, schlecht verhehlten Allegorien und billigen Gesellschaftssatiren, erschienen ihm, noch dazu sie erfolgreich waren, ganz und gar nichtig. Er bemühte sich um Abwechslung, indem er zum Beispiel die Räume seines Bostoner Hauses in verschiedenen Farben, passend zur jeweiligen Stimmung, gestaltete. Dann wieder lebte er 7 Jahre zusammen mit einem geheimnisvollen Mann aus dem Süden, der blasphemische Schriften und Bücher studierte. Diese Aktivitäten versuchte Carter zu vertiefen, indem er nach Arkham, wo schon seine Vorfahren gelebt hatten, zurückkehrte, um in der alten Stadt finsteren Geheimnissen nachzugehen. Als all diese Versuche fruchtlos blieben, beschloss er, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Doch konnte er sich nicht dazu entschließen, das Gift zu nehmen, das ihm ein südamerikanischer Bekannter besorgt hatte. Letztendlich erschien ihm eines Nachts der Großvater und verwies auf den silbernen Schlüssel, der in der hintersten Ecke einer Kommode auf der Dachkammer verwahrt lag. Der dazugehörige Kasten war mit verstörenden Darstellungen geschmückt und ein beiliegendes Pergament enthielt unverständliche Hieroglyphen. Seitdem er den Schlüssel nachts bei sich behielt, wurden Carters Träume wieder lebhafter. Gleichzeitig weckten sie in ihm das Verlangen, mit der Vergangenheit zu verschmelzen. So kam es, dass er sich auf den Weg in das Tal des Miskatonic machte, von wo seine Ahnen herstammten. Hier fand er den Stammsitz der Familie wieder, den er seit 40 Jahren nicht betreten hatte. Er parkte seinen Wagen am Wegesrand und machte sich zu Fuß auf in die hügelige, ungemein reizvolle Landschaft seiner Kindheit. Die Schatten verdichten sich und unvermittelt vernimmt Carter die Stimme des alten Benijah Corey, der ehedem im Dienst seines Onkels stand. Corey muss, so überlegt Carter, mittlerweile weit über 100 Jahre alt sein. Doch die Rechnung geht nicht auf, denn zu seinem Erstaunen stellt Carter fest, dass er selbst wieder das 9-jährige Kind ist, das von Corey ins Haus gerufen wird. Tatsächlich ist er wundersamerweise in die Kindheit zurückversetzt und stromert die meiste Zeit in den Wäldern umher. In einer Höhle, der sogenannten Schlangengrube, entdeckt er einen verborgenen Spalt, der in eine Grotte führt. Carter geht hinein, den Schlüssel fest umklammert. Was er in dieser Grotte sah oder erlebte, weiß man nicht, außer dass er seit jenem Tag eine prophetische Gabe und eine gesteigerte Einbildungskraft besaß. Alles, was noch festzustellen bleibt, ist, dass Carter, seitdem er seinen Wagen unterhalb des alten Familienanwesens parkte, verschwunden ist. Man hat in den Ruinen, denn mehr ist vom Haus gar nicht übrig geblieben, nach Spuren von ihm gesucht, jedoch vergeblich. Sein Erbe soll unter den noch lebenden Verwandten aufgeteilt werden. Doch dagegen wehrt sich unser Erzähler, dem wir die ganze Geschichte verdanken. Denn er weiß, dass Carter noch lebt und geht davon aus, ihn bald in einer gewissen Traumstadt zu treffen. Und in Ulta, jenseits des Flusses Skye, munkelt man von einem neuen König, der den Thron von Ilekwat bestiegen hat. Und der Erzähler kann sich auch darauf einen Reim machen und ja, er freut sich schon darauf, bald jenen sagenhaften Silberschlüssel mit seinen wunderlichen Arabesken selbst in Augenschein nehmen zu können. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
Oh, wundervoller Weltekel vor der prosaischen Welt. Das Salz der Erde ist nichts gegen Ulta, Kadath und Narath. Herrje. Wunderbar. Also, das ist ich finde es einfach großartig. Ja, Lance Eaton auf byanothernerd.com schreibt, diese Story sei schwer zugänglich, aber beim erneuten Lesen durchaus eine Freude und durchaus unterhaltsam. Geschrieben hat er sie im frühen November 1926. Er hat sie Weird Tales vorgelegt im Sommer 1927 und sie wurde abgelehnt. Wright hat ihn dann später gefragt, ob er die Story nochmal sehen kann, und in der Januar-Ausgabe 1929 von Weird Tales wurde sie dann tatsächlich veröffentlicht für sage und schreibe $70, damals eine Menge Geld. Aber interessanterweise behauptet Wright, so schreibt es Lovecraft an August Derleth, ebenfalls 1929, dass die Leser diese Geschichte wirklich vehement nicht gemocht haben. Violently disliked, schreibt er. Ja, was haben wir eigentlich? Also wir haben einen Erzähler, mal wieder einen unzuverlässigen Erzähler, den wir überhaupt nicht identifizieren, das ist ja ständig so. Aber er tritt auch nur ein einziges Mal in Erscheinung, nämlich gegen Ende der Story. Da schreibt er, ich werde nicht zulassen, dass sie seinen Besitz in alle vier Himmelsrichtungen aufteilen. Das heißt, jetzt will man Randolph Carters Besitz unter seinen Erben aufteilen, aber ich werde mich dem nach Kräften widersetzen. Ja, wer ist dieser Mensch? Wir wissen es nicht. Fest steht, dass er, der Erzähler, einen Zugang zur Traumwelt hat und ganz offensichtlich auch Carter dort wieder treffen wird. Und es ist unser Carter, der von Warren auf dem Friedhof allein gelassen wird, der dann wieder auf dem Friedhof ist, in Arkham zurückgekehrt, hat nichts daraus gelernt und wird von etwas Unnennbarem überrannt. Und später geht er durch die Tore des Silberschlüssels und wir begegnen Carter wieder natürlich in Traumsuche nach dem unbekannten Kadath. Ja, Axel, ich habe so viele Eindrücke von dieser Geschichte. Ich musste an Brecht denken, an Sartre, Kafka, Carlos Derieux Mons natürlich, Nietzsche, Walt Whitman, alles Dinge, die im Vorgriff sind und alles Dinge, die nach ihm kommen. Tja, man kann sagen, elitäre Einsamkeit in gewisser Art und Weise, oder?
Ja, das bezieht sich natürlich vor allem auf die ersten paar Seiten, wo du eben schon gesagt hast, das ist Weltekel par excellence, wenn man das denn so nennen will. Nachher hat die Geschichte oder diese kurze Skizze, wie immer man das auch nennen möchte, ja dann so einen leichten Twist und schlägt irgendwie so ein bisschen freundlichere Töne an. So wirkt das auf mich. Aber am Anfang, ja, ist das schon recht nihilistisch auch oder pessimistisch.
Extrem, ja.
Wie immer man das auch bezeichnen möchte. Tja, wir wissen natürlich, wo das herkommt. Also wer sich so lange schon mit Lovecrafts Leben und Werk beschäftigt, der wird da natürlich gewisse Analogien schon festgestellt haben.
Ja, Carter ist sein alter Ego. Das ist wie Henry Chinaski bei Charles Bukowski. Mhm. Also das ist immer die Person. Bei Bukowski ist es ein bisschen stärker mit Henry Chinaski. Aber Carter ist so die Person, in der die meisten autobiografischen Züge von Lovecraft wieder zu erkennen sind. Vielleicht gehen wir einfach mal durch. Also Randolph Carter verliert den Schlüssel zum Tor der Träume mit 30 Jahren. Er verlor ihn mit 30 Jahren. Zuvor, ja, hat er diese Eintönigkeit des Daseins, also man kann ein bisschen so in Richtung Thomas Mann, die Wonnen der Gewöhnlichkeit, ne, kann man so sagen. Dagegen hat er sich wehren können oder wappnen können oder erholen können mit seinen Reisen in, ja, auch ganz offensichtlich die Traumlande. Na, und dann, als es dann sagt, doch als er sich der Lebensmitte mit ihren Verhärtungen näherte, merkte er, wie diese Fluchtmöglichkeiten ihm nach und nach entglitten, bis er schließlich ganz von ihnen abgeschnitten war. Das ist doch großartig. Also mit 30, ja, ist plötzlich das reale Leben da. Und man verliert sozusagen den Bezug zum Paradies der Kindheit. Und das ist bei Lovecraft ja definitiv so. Dieses Paradies der Kindheit, er schreibt es ja selbst in seiner Autobiografie, einige Anmerkungen zu einer Null. Ja, und wir wissen das ja, dass seine Kindheit eben das goldene Zeitalter war und dass er sich danach immer zurückgesehnt hat, bis hin zu dem Plan, wie seine Frau schrieb, eines Tages das alte Anwesen auf der Angel Street zurückkaufen zu können und es wieder in seinen Urzustand versetzen zu können. Ja, der Schlüssel selbst, ein Symbol. Und nach merken wir, je ja, alltäglicher das ist, womit sich Carter zu beschäftigen hat, dass er immer weiter den Kontakt zu dieser fantastischen Welt verliert. Das ist ja ein ganz bekanntes Topos. Also das haben wir auch in vielen Filmen gesehen, dass hier, wie heißt der Film mit Robin Williams, Hook. Ne? Mhm. Da hatte Robin Williams als ehemaliger Peter Pan ja den Bezug zur Welt, zu Nimmerland verloren.
Mhm.
Ja, und er muss ja erst wieder da hineingebracht werden. Und ja, dass das Staunen hat Carter verlernt und vergessen. Er weiß nicht mehr, was dieses Staunen ist, dieses vielleicht auch ein bisschen naive in sich hineindenken. Und ja, weise Männer und Philosophen haben ihm zu verstehen gegeben, dass seine Träumereien töricht sind. Sie lenkten seinen Blick stattdessen auf die Wunder der Wissenschaft. Und es geht immer weiter. Es wird immer schlimmer um ihn. Er verliert den Bezug immer stärker, bis er plötzlich es fehlt etwas in ihm. Er kann nicht mehr in die Traumlande zurück. Das Drumherum hat ihn niedergerungen und der Alltag hat ihn wieder. Und das ist eine Erscheinung, ein Phänomen, das vor allen Dingen die Arkham Insiders, und damit meine ich nicht nur uns beide, sondern alle Hörer, alle echten Lovecraft-Fans, die kennen das, oder? Das ist doch so. Irgendwann hatte ich der Alltag und all deine Pläne und Träumereien sind perdu.
Ja, so ist es wohl. Aber es ist ganz wichtig, finde ich, bei dieser Geschichte darauf hinzuweisen, dass die Traumlande hier untrennbar mit der Kindheit verbunden sind oder diese Weltflucht, die der Carter ja anschlägt, so, das ist quasi ja immer eine Flucht in die Kindheit zurück und deswegen ist es auch richtig, dass je älter er wird, desto schlimmer wird die Realität, die ihn umgibt und der er sich stellen muss, weil ja jedes Jahr, dass er natürlich älter wird, das entfernt ihn wieder ein Stück weiter von der Kindheit und ich finde auch nachher diese Idee von Lovecraft, das eben in so eine Kindheitsbegegnung münden zu lassen, die finde ich auch folgerichtig.
Ja, das auf jeden Fall, das ist großartig. Und wir erleben Carter, wie er versucht, ja, alles Mögliche zu machen. Er wendet sich dem literarischen Realismus zu. Gefällt ihm nicht. Der konventionellen Religion hat er auch nichts mit am Hut. Und sogar den Bohemians, und das haben wir ja in seiner Biografie auch gesehen. Ne? Also die konventionelle Religion oder das Christliche oder so, das ist in Lovecrafts Leben gar nicht so aufgetaucht, aber die Bohemians, er hat ja diese dekadente Phase und diese Menschen gefielen ihm auch nicht. Das war auch nicht seins. Ne? Und das, ja?
Ja, verständlicherweise, weil das eben teilweise so eine Sinnlichkeit ist, die auch immer noch sehr im Materiellen verhaftet ist, während Lovecraft, auch wenn er sich selbst als Materialist bezeichnet hat, ja, in künstlerischer Hinsicht war er dann doch eher der Idealist, würde ich sagen.
Richtig, ja.
Das also er schmäht ja hier auch so Sachen wie, ich glaube, wenn man das so richtig aus dem Text herausliest, irgendwelche politischen Bestrebungen oder moralischen Gesichtspunkte, alles Dinge, die ja auch in die künstlerische Arbeit mit einfließen können. Aber ja, über diesen Aspekten steht er halt vollkommen und er lässt wirklich nur das Wunder und so eine naive Schönheit, ja, und wie gesagt, so eine Ästhetik gelten, die überhaupt nicht von dieser Welt ist.
Das ist ganz entscheidend, eine Ästhetik, die nicht von dieser Welt ist. Denn es gibt hier mehrere Andeutungen, wie zum Beispiel ganz zu Anfang heißt es, dass sie eine Bedeutung und einen Zweck haben, während der blinde Kosmos sich ziellos vom Nichts zum Etwas und vom Etwas wieder zurück ins Nichts wälzt, ohne auch nur das Geringste von den Wünschen oder der Existenz jener menschlichen Gehirne zu wissen, die hier und da für eine Sekunde in der Dunkelheit aufflackern. Ja, das ist eben, das deutet auf eine völlig andere Ästhetik hin. Und ich muss ein Zitat von Nietzsche bringen, das ich schon mal in diesem Podcast erwähnt hatte, nämlich über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Am Anfang heißt es da in Kapitel 1, in irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmert ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte. Aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben, also die Menschen. Ne? Das ist, wie du schon sagtest, nihilistisch. Das hat was davon.
Mhm.
Ne? Und das, es kommt noch später, ein paar Seiten weiter, da kommen wir auf das, was du gerade gesagt hast, eine andere Form der Ästhetik. Und das ist eben etwas, der knallharte Materialist Lovecraft bleibt trotzdem in einem Funken des Staunens, aber er wehrt sich gegen einfache Darstellung des Wunderbaren und lieber betrachtet er den kosmischen Abgrund als das Wunderbare. Später heißt es nämlich, den geistigen Gefilden des Bizarren und Exzentrischen herum, in denen er hoffte, auf ein Gegengift gegen das Gewöhnliche zu stoßen. Und später, dass die populären Lehren des Okkultismus genauso trocken und starr waren wie die der Wissenschaft und dabei nicht einmal den schwachen, mildernden Umstand für sich geltend machen konnten, wahr zu sein. Und das ist eben dieser Okkultismus, da fliehen oder sind ja einige hineingeflohen, die der Gesellschaft überdrüssig waren. Und er muss feststellen, dass diese Systematisierungen, und das ist ebenfalls entscheidend für Lovecrafts Ästhetik, die Systematisierungen sind nicht seins. Und das zeigt sich in Lovecrafts eigenem Bild. Systematisierungen, also beispielsweise ein Cthulhu-Mythos, das hat er überhaupt nicht erdacht, das war gar nicht seins. Und diese andere Form der Ästhetik, einer Ästhetik, die man nicht seit der Antike in irgendeiner Art und Weise kategorisieren kann, das ist eigentlich das Prinzip Azathoth.
Mhm.
Ja, und Azathoth kommt in den Traumlanden genauso vor. Und er versucht immer weiter, immer größeren Reiz zu finden. Und das ist ebenfalls, was wir, glaube ich, auch schon mal hier oder bei Sigma diskutiert haben, dass man in einem gewissen Alter eine gewisse Reizlosigkeit empfindet. Man ist einigen Sachen überdrüssig, zumindest geht das mir so. Ich bin ja sehr froh, dass es ebenfalls ein paar Abschnitte weiter heißt. Und im Alter von 50 Jahren verzweifelte er schließlich daran, in einer Welt, die zu beschäftigt für die Schönheit und zu klug zum Träumen geworden war, jemals Ruhe und Zufriedenheit zu finden. Und trotzdem findet er sie. Also ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Ja, so gesehen ist das ein wirklich trostspendender Text.
Ja, eben. Das fand ich auch so interessant. Entschuldige bitte, das muss ich noch eben hineinbringen. Das Zitat von Anfang von anothernerd.com von Lance Eaton, das kommt nicht von ungefähr. Und zwar habe ich diese Geschichte das erste Mal gelesen und man hat wirklich das Gefühl, und jetzt habe ich 3 Seiten gelesen und habe keine 3 Seiten gelesen. Ja, und ich glaube, man muss diese Story mindestens 2, vielleicht sogar 3-mal lesen, um diese Tour de Force durch den Weltekel der ersten Seiten überhaupt aufnehmen zu können. Mhm. Ja, der geht ja da wirklich jeder Absatz hat er was Neues, was er macht. Seine Bostoner Wohnung richtet er nach seinen Stimmungen ein. Und das ist eine klare Referenz an Carl-Steri Usmans Gegen den Strich, ein Buch, was wir ebenfalls mehrfach erwähnt haben und was ich erneut empfehle. Das ist ein Grundtext der Dekadenzliteratur. Und hier versuchte, Carter, meine Güte, ich bin so in Rage, dass Carter versucht hier wirklich ähnlich wie die Jungs aus Der Hund, The Hound, versucht sich hier neue Reize zu schaffen. Wenn man The Hound liest, ist das ja genauso. Das ist so eine Überdrüssigkeit. Und man versucht noch perversere nekrophile Dinge zu tun, sich noch mehr irgendeinem Reiz hinzugeben, um einfach diese intellektuelle Appetitlosigkeit auffüllen zu können. Und das gelingt ihnen nicht. Und so ähnlich ist Carter. Also er schändet nicht direkt Gräber, aber er sucht etwas und ist wie die Raupe Nimmersatt, ist nichts, was seinen Hunger stillen kann. Er muss in irgendeiner Art und Weise versuchen, da diese Leerstelle zu füllen. Ja.
Ja, Ennui hieß das ja bei den Dekadenten oder auch bei den Symbolisten. Ennui, genau. Diese globale Langeweile, die durch quasi ja immer neue Reize versucht werden muss, irgendwie aus dem Weg geschafft zu werden. Ja, so viele Aspekte, die jetzt hier schon zur Sprache gekommen sind. Wo soll man da überhaupt anfangen? Und was du eben noch gesagt hast, man hat das Gefühl, also wenn man 3 Seiten gelesen hat, man hat nichts gelesen. Oder es ist vielleicht auch schwer, einen Zugang zu der Geschichte zu finden. Man muss sie mehrfach lesen. Mir kam das so vor, dass es hier auf jeden Fall so ein sehr vertraulicher Ton angeschlagen wird, wenn nicht sogar so eine gewisse Intimität hier auch vorherrscht. Denn wirklich auskosten kann man diese Geschichte wahrscheinlich nur, wenn man sich schon so ein bisschen mit Leben und Werk von Lovecraft auseinandergesetzt hat. Erst dann ergeben auch gewisse Anspielungen, wie zum Beispiel auf die Traumlande oder auf Arkham und dieses Miskatonic-Tal, die ergeben dann eigentlich einen Sinn. Und man hat so ein bisschen als Leser das Gefühl, als öffnete sich Lovecraft hier in einem vertraulichen Gespräch und ja, äußert einige seiner grundlegenden Überzeugungen. Wobei diese fiktive Traumlandgeografie und das fiktive Tal des Miskatonic als ja sozusagen als illustrative Elemente eingesetzt werden. Und er kann natürlich darauf vertrauen, dass wir schon wissen, worum es sich handelt. Also, aber ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Text auf jemanden wirkt, der sich noch nicht besonders intensiv mit Lovecraft auseinandergesetzt hat.
Es ist kein Einsteigertext. Können wir dafür nicht empfehlen. Nein. Genauso schwierig wie Azathoth und noch so ein paar andere Texte, die so dicht gewoben sind, ja, dass wenn man keine, wie du schon sagtest, keine Zugänge findet, auch nicht hinüberrutschen kann in dieses Verstehen einerseits des Weltekels und der Sehnsucht nach dem Paradies, der Kindheit, nach dem verlorenen Paradies, das in irgendeiner Art und Weise wiedergefunden werden muss. Und ich glaube, eins der Kapitel in der Biografie I Am Providence von S.T. Joshi heißt, glaube ich, Paradise Regained.
Ja.
Na? So, also das Paradies zurückgewinnen, na, eben der Weg zurück nach Providence für Lovecraft. Carter, der wirklich quasi analog zu Lovecraft diese verschiedenen Dinge erlebt hat. Er ist in einem Cutters in diesem müden Weltekel, Lovecraft in diesem erschöpfenden Weltekel, den er in New York kennengelernt hat. Er kam ja auch zurück nach Providence. Wie überschwänglich hat er seine Rückkehr gefeiert. Und dann heißt es nämlich, dass er plötzlich aus irgendeinem Grund, also er hatte diesen Weltekel, hat tatsächlich auch, sagt er, diese Flüssigkeit, die ihm Vergessen schenken würde, ohne ihn leiden zu machen. Also ist natürlich klar, es handelt sich hier um Gift. Und es gibt ja die Anekdote, ich glaube, Cook erzählt sie, dass Lovecraft immer ein Fläschchen Gift zum Zwecke des Selbstmords dabei gehabt haben soll. Können wir jetzt für wahr oder nicht wahr halten. Aber dann geht Lovecraft zurück nach Providence und Carter, man muss sich das so vorstellen, Carter hat dieses Gift, betrachtet es und seine Trägheit und Macht der Gewohnheit, heißt es in der Erzählung, die hindern ihn daran, diesen Schritt auszuführen. Wir wissen ja, Lovecraft in seiner Jugend hatte auch mal Selbstmordgedanken, indem er sich einfach in den Seekonk River in Providence stürzen wollte. Das war die Krise, nachdem er seinen Großvater verloren hatte. Und dann heißt es ja, what of unknown Africa? Was ist mit all dem, was ich noch nicht kenne? Und das hat ihn dann zurückgebracht. Intellektuelle Neugier hat ihn vom Selbstmord abgehalten. Auch ganz interessant. Und hier ist es, plötzlich hat er diesen Willen, die ganzen Wandbehänge, diese sonderbaren Zimmer, die er sich eingerichtet hat, wieder in den Urzustand zurückzuversetzen. Und zwar in den Urzustand des, wie das Haus war zu seiner Kindheit, als sein Vater da noch lebte. Und das muss man ebenfalls sagen, er lebt hier in Boston. Ja, Boston gilt tatsächlich als die goldene Stadt. Das werden wir später klären. In Traumsuche nach dem unbekannten Kadaster wird das noch eine Rolle spielen. Und er zieht sich zurück. So ein bisschen Henry Rycroft, so ein bisschen Descentes bei, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, bei Gegen den Strich von Carl Steri Usmont. Nimmt sich immer weiter zurück, geht immer weiter aus der alltäglichen Welt weg und plötzlich mit leichten Nuancen kommt im Alter von circa 50 Jahren die Magie im Traum wieder zurück. Also es ist ein Aufflackern von etwas Seltsamerem und Unberechenbarerem, sagt er. Und er bekommt tatsächlich er versucht sich mit Dingen aus der Vergangenheit zu umgeben, was Lovecraft auch gemacht hat. Möbel, Bücher, Bilder, na, das wissen wir. Und das löst diese Magie wieder aus. Und dann heißt es, dass er davon aufwacht, dass er nach seiner Mutter und nach seinem Großvater rief, die aber schon lange tot waren. Und auch das, die Mutter und der Großvater, ist klar, das ist ganz klar Lovecraft. Und dann im Traum erscheint ihm der Großvater und erinnert ihn daran, dass es da einen Schlüssel gab. Und diesen Schlüssel hatte Carter mit 30 Jahren verloren und stückweise wurde ihm das Reich, das mit diesem Schlüssel aufgeschlossen wird, ja ausgetrieben, haben wir ja gerade besprochen. Und dann weist der Großvater auf eine lange Ahnenreihe der Carters hin. Es war sogar ein Kreuzfahrer dabei, Sir Randolph Carter, der während Königin Elisabeth geherrscht hat, Magie studiert hat, Edmund Carter, der in Salem nur ganz knapp dem Galgen entkommen war, und eben dieser Silberschlüssel. Und dann wird es etwas mysteriös, das hast du ja erzählt. Er geht zum Dachboden, findet das Kästchen, in dem der Schlüssel ist, und ein alter Diener, wir erfahren erst später, wie der Diener heißt, hilft ihm, das zu öffnen. Und dann, plötzlich, er hat diesen Schlüssel in der Hand mit einem Pergament, was er nicht entziffern kann, fangen seine Träume wieder an, lebhaft zu werden. Und dann wird er mächtig angezogen nach Arkham. Er geht zurück in die Stadt seiner Vorfahren. Das ist übrigens auch kein Zufall, denn Lovecraft hat im selben Jahr Foster besucht. Und Foster, das wissen wir aus unseren biografischen Episoden, ist tatsächlich quasi die Heimatstadt der Phillips-Sippe gewesen. Ne? Und das ist Das ist die Rückkehr nach Arkadien sozusagen. Hm. Er fährt zurück, er erkennt alles wieder und ja, dann beginnt eigentlich der zweite Teil der Erzählung.
Ja, der eigentlich fantastische Teil. Foster, den Ort hatte er im Oktober 1926, also er war noch gar nicht so lang zurückgekehrt aus New York, mit Tante Emmy nochmal besucht, das erste Mal wohl. Der letzte Besuch datierte von 1908. Die Phillips-Sippe war hier beheimatet, du hast es schon gesagt, sogar seit 1788. Ja, und die hier gewonnenen Eindrücke, also zum Beispiel in Form der Landschaftsbeschreibung, die sind mit großer Sicherheit eingeflossen in der Silberschlüssel.
Die sind ganz real. Mhm, ja. Also, und dann kommt wieder was Interessantes. Also er kehrt zurück zum Anwesen seiner Ahnen.
Woran erinnert uns das?
Da gibt es so eine... An vieles.
eine ganz bestimmte
an
Geschichte.
Mögliche, an die Ratten im Gemäuer.
Nee, ich hatte an The Tomb gedacht.
The Tomb, ja, natürlich. The Tomb ist, wird auch in der Sekundärliteratur da auch immer erwähnt. Ne? Mhm. Dass es da ich glaube, Joshi schreibt sogar von einem oder sagt, dass Silver Key ein Rewrite, also eine Neuerzählung des Topos von The Tomb ist. Denn tatsächlich, du hast es ja vorhin in der Zusammenfassung gesagt, Carter geht auf das Anwesen und findet das Anwesen wieder intakt. Aber bevor wir so weit sind, müssen wir noch darauf hinweisen, es gibt also diese kleine, das finde ich auch süß, diese kleine Hinweis, er geht eben Richtung Anwesen und kommt an dem Haus der alten Hexe Goody Fowler vorbei. Die spielt für den gesamten Zusammenhang keine Rolle, aber ich fand es süß.
Das fand ich auch gut, ja.
Goody Fowler. Von der hätte ich gerne mehr gewusst. Aber was soll's. Und was interessant ist, du hast ja gerade eben die Landschaftsbeschreibungen erwähnt. Die sind natürlich sehr exakt. Das wissen wir, das kennen wir von Lovecraft. Und was so schön ist, dann sagt er, all die Merkwürdigkeit und Erwartungsschwere seiner Träume der letzten Zeit schien sich in dieser schweigenden, unirdischen Landschaft zusammenzuballen und er dachte an die unbekannten Einsamkeiten anderer Planeten. Während seine Augen über die samtigen verlassenen Wiesen dahinfuhren, die sich schimmernden Wellen zwischen ihren verfallen. Also, was da interessant ist, er schließt von der Landschaft Neuenglands auf die Einsamkeit anderer Planeten. Wunderbares Bild. Ne? Also quasi, wir haben das ja schon festgestellt, er gilt als Regionalschriftsteller, der aber das kosmische Grauen sieht und die Literatur des kosmischen Grauens quasi ja dazu, er hat sie nicht allein erfunden, aber er ist ein großer Schreiber des kosmischen Grauens. Und dass er hier von der Landschaft, die dann auch langsam so hinüberdriftet in etwas Traumlandartiges, hinein in den Kosmos, wir werden es bei Kadath noch sehen, dass das da ebenfalls erwähnt wird. Und das ist so typisch Lovecraft. Das beginnt in Neuengland und endet im Kosmos.
Mhm. Also gerade was diesen Aspekt betrifft, da habe ich auch den Eindruck, obwohl das in der Sekundärliteratur hier nicht erwähnt wurde, zumindest nicht bei Joshi, dass das auch eine ganz klare Referenz an Arthur Macons Der Berg der Träume ist. Lovecraft hatte ja 1923 Macon entdeckt. Und dieser Roman, Der Berg der Träume, das ist die Geschichte eines Künstlers, der so in London scheitert mit seiner Kunst und der dann wieder in ja die walisische Landschaft seiner Kindheit zurückkehrt. Und da hat Macon eben auch so großartige und sehr irreale Landschaftsbeschreibungen entworfen. Noch zudem, weil sein Künstler, also der konsumiert irgendeinen mysteriösen Trank, einen Zaubertrank und hat dann eben auch innerhalb dieser walisischen Landschaft Träume und Visionen. Er sieht auf einmal irgendwelche römischen Legionäre und das ist ja alles sehr traumhaft, sehr mystisch und da könnte ich mir gut vorstellen, dass sich hier in diesem Punkt speziell sich Lovecraft hat beeinflussen lassen. Neben den ganzen anderen Einflüssen, die wir jetzt schon gehört haben, auch mit diesen verschiedenfarbig gestalteten Zimmern. Da kommt vielleicht nicht nur Huysmans in Frage, sondern auch Edgar Allan Poe, die Maske des Roten Todes, wo wir das ja haben, oder William Beckfords Fatek, dieser verrückte Kalif, der sich also auch Räumlichkeiten in verschiedenen Farben ausstattet. Das sind natürlich alles so Lektüre-Einflüsse von Lovecraft, die wir hier wiederfinden in dieser Geschichte.
Immer wieder, ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann passiert eben das Merkwürdige. Er geht durch den Wald und dann sieht er das Haus und auch eine Kirche in Kingsport. Und dann fällt ihm eigentlich ein, eigentlich ist diese Kirche die alte weiße Kirche vor langer Zeit abgerissen worden, denn da ist ein Krankenhaus gebaut worden. Und mitten in seiner Verwirrung, er denkt, er hat eine sehr, sehr starke Kindheitserinnerung, ist verwirrt. Und dann ist Benijah Corey, ja, der alte Diener von Onkel Chris, Onkel Christopher, ist da und ruft ihn plötzlich. Und dann schreibt er später, irgendetwas stimmte nicht. Er war an einem Ort gewesen, wo er hätte nicht hingehen dürfen. Etwas Merkwürdiges war geschehen. Ja, und dann habe ich, und hier ist es ein bisschen eigenartig. Du sagtest, er ist wieder der neunjährige Randolph Carter. Er ist quasi zurückgekehrt, so ein bisschen wie Narnia, durch wahrscheinlich den Silberschlüssel, wer weiß. Aber man wird da so ein bisschen mit überfallen. Plötzlich ist Carter wieder neun und der alte, das Anwesen ist wieder aufgebaut, eben wie bei The Tomb. Ne? Wo der Erzähler da ja auch sagt, er habe das Anwesen gesehen. Aber was ich interessant finde, ist, das wird ein paar Zeilen vorher schon eingeleitet. Er sagte nämlich, irgendetwas gab ihm das Gefühl, dass Automobile, denn er fährt mit dem Auto dahin, nicht in die Gefilde gehörten, in die er unterwegs war. Das passt doch hervorragend. Wir sprechen ja von einer Zeit um 1890, 1893 ungefähr da so, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und da passen Automobile in der Tat nicht rein. Und das ist aber seine Kindheit. Ne? Also das wird so ganz einfach eingeführt. Man muss da sehr aufmerksam lesen, um mitzubekommen, das Auto gehört nicht hierher. Okay, gut, das liest man so und dann plötzlich merkt er, es ist ein merkwürdiges Gefühl. Und dann ist er plötzlich wieder der neunjährige Junge, aber mit einem großen Teil des Bewusstseins des 54-jährigen Randolph Carter. Mhm. Und dann ja. Ne, beginnt der fantastische Teil, wie du gesagt hast.
Ja, er taucht so ein in die Landschaft, also ab irgendeinem Punkt macht er einen Schritt und der ist wahrscheinlich entscheidend. Man hört ja erst den alten Benijah Corey rufen. Da weiß man noch nicht genau, was passiert ist. Aber ja, dann gleitet er so langsam eben in diese Vergangenheitswelt zurück.
Ja, und dann
Joshi schreibt dazu, glücklicherweise wird nicht genau erklärt, wie das passiert. Also.
Ja. Es gibt aber tatsächlich, hier versuchen sie es in Time Travel and the Silver Key auf, wie heißt das? Lovecraft Science. Versuchen sie darüber zu sprechen, kommen aber auch nicht wirklich auf eine vernünftige Erklärung. Carter verschwindet. Er begegnet nochmal Onkel Christopher, also sprich, damals war ein Besuch auf diesem Anwesen eine wirklich schöne Zeit für ihn. Und ja, dann Prinzip Narnia. Er geht in eine Höhle, die als Schlangengrube oder Schlangenloch bezeichnet wird. Quetscht sich weiter durch und findet in der hintersten, schwärzesten Ecke der Höhle ja eine Art Spalt. Und er geht hindurch. Und er achtet nicht darauf, dass das Horn zum Mittagessen ruft, an das Anwesen zurück, sondern er ist verschwunden. Und dann, das war's. Ne? Der nächste Absatz beginnt damit, alle entfernten Verwandten von Randolph Carter stimmen darin überein, dass er in seinem 10. Lebensjahr etwas geschah, das seine Vorstellungskraft auf ungewöhnliche Weise steigerte. Und jetzt kommen die Jungs von Lovecraft Science und sagen, es könnte Zeitreisen gewesen sein. Das finde ich interessant.
Zeitreise?
Ja.
Wohin sie sagen, zum Beispiel?
Ja. Sie sagen, dass der erste Carter, der mit 30 Jahren den Schlüssel verliert und ihn wiederfindet, das Tor zur Vergangenheit öffnet und dann die Voraussetzungen dafür schafft, dass der zweite Kater ja eben in diesem Bewusstsein aufwächst, dass er den Schlüssel nochmal finden muss. Also er, also Zeitreise ist vielleicht das der falsche Begriff. Sie nennen es Time Travel, aber man könnte es auch mit, wie heißt das, Paralleluniversen gleichsetzen. Sie finden auch keine wirkliche Lösung, was passiert ist. Das ist auch der fantastische Punkt. Aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken, dass hier das Bewusstsein und nicht der Körper in die Vergangenheit reist. Ja, denn es wird über Carter ja später gesagt, wie gerade gesagt, die Verwandten haben das Gefühl, dass er mit 10 Jahren, dass da irgendwas passiert ist. Und Carter zuvor hat dann plötzlich Dinge erzählt, die jemand nur wissen kann, der das Wissen aus der Zukunft hat. Er hat dann immer wieder was, irgendwelche Ereignisse vorausgesehen. Und das konnten die wirklich nicht einordnen, als hätte er das zweite Gesicht, als könnte er in die Zukunft schauen. Und das kann man eigentlich fast nur erklären damit, dass das Bewusstsein von Carter Nummer 1 zurückgereist ist. Und ja, dann sind sie sich nicht mehr einig hier bei Lovecraft Science. Dann ist die Frage, verschmelzen die Bewusstseine des damals 10-jährigen oder 9-jährigen Carter mit dem Bewusstsein des 54-jährigen Carter? Ne, das ist unklar. Aber die Idee finde ich nicht schlecht.
Wenn ich zu viel darüber nachdenke, dann werde ich, glaube ich, verrückt.
Nein, überhaupt nicht. Ich kann davon gar nicht genug kriegen.
Also es ist auf jeden Fall so, wie du sagst, das Bewusstsein steht hier über dem Körperlichen. Die ganze Geschichte ist ja so angelegt. Die Geschichte zählt wahrscheinlich zu den Traumlanden, aber im Gegensatz zu diesen anderen klassischen Traumlandengeschichten haben wir hier nur ein relativ dünnes Geschehen und das Ganze ist eigentlich eher so eine Art Manifest oder vielleicht sogar eine Gebrauchsanweisung, wie man eigentlich sich Zugang in die Traumlande verschafft und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen. Das finden wir wirklich hier alles Punkt für Punkt genau vorgegeben. Und ansonsten dieses Name-Dropping von den paar Orten am Anfang oder ganz am Schluss, das sind so wirklich so Proforma-Referenzen. Ne? Also Traumlande selbst spielen ja hier überhaupt keine Rolle.
Ich glaube, dass die Traumlande selber nicht, da gebe ich dir ganz und gar recht, sie sind nicht der Ort, an dem es spielt, sie sind das Symbol für etwas, was verloren gegangen ist. Ja, auch der Silberschlüssel ist, der ist genau das, was Carter / Lovecraft begehren, um den Weg wieder zurückzufinden in die Zeit, die sie als ihr goldenes Zeitalter verstehen.
Ja, du hast jetzt öfter schon den Begriff Symbol gebraucht. Ja, also diese Geschichte ist extrem symbolhaft. Alles, was hier passiert, kann eigentlich nur so erklärt werden. Ne? Warum sollte ein Schlüssel irgendwie ein Tor der Träume öffnen? Joshi sagt ja auch, er windet sich ja so ein bisschen, das als eine Geschichte oder eine Erzählung zu bezeichnen, sondern er benutzt die Begriffe Parabel oder philosophische Tirade oder vielleicht Traktat, könnte man auch sagen.
Traktat ist ein entscheidendes Wort, denn ich fühlte mich bisweilen daran erinnert an den ersten Teil des Steppenwolfs von Hermann Hesse inklusive des Traktats und dann wird's langweilig. Also meiner Meinung nach, Harry Haller geht tanzen und alles ist gut. Vielleicht hätte Carter tanzen gehen sollen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Carters Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach einer idealisierten Vergangenheit, ne, das dazu neigen Leute in meinem Alter ganz besonders, die Vergangenheit definitiv zu idealisieren, im rationalen Wissen, dass es nicht so war. Ja, und trotzdem, das ist immer so. So sind wir Menschen. Wir wollen immer zurück in die Vergangenheit. Früher war ja alles besser. Ne? So, ich komme auch in das Alter, wo man sowas sagt. Und tatsächlich ist es so, dass man sich gelegentlich mit Dingen aus der Vergangenheit umgibt. Und jeder Comic-Sammler, der seine Sammlung aus Kindheitstagen weggegeben hat, der weiß das, dass ab einem bestimmten Alter die Sehnsucht danach wieder wächst, dieser Sachen habhaft zu werden. Ja, um sich vielleicht ein bisschen daran zu erinnern, wie es früher war. Und diese ganze Entzauberung, die wir erleben, und die erleben wir ja wahnsinnig beschleunigt zurzeit. Ich bin kein Technikfeind, um Gottes Willen, aber ich bin durchaus kritisch damit. Ich sehe ja, dass das alles, dass wir dem abhold werden. Ne? Du kennst ja die totale Verfügbarkeit, das haben wir ja auch schon öfters diskutiert. Die totale Verfügbarkeit von allem zu jeder Zeit führt dazu, dass ein gewisser Zauber einfach nicht mehr stattfindet. Ich bin ein leidenschaftlicher Trödelmarktgänger. Aber, oder wir beide waren ja auch schon im Papierplaneten oder auf dem Bücherbazar hier bei uns. Und trotzdem, es fehlt irgendwie ein gewisser Reiz. Mir zumindest.
Ja, das betrifft jetzt erstmal uns, so die Mit-40er, aber so eine Gegenbewegung kann man, glaube ich, auch End-40er. Eine Gegenbewegung kann man schon auch bei jüngeren Menschen feststellen. Zum Beispiel ist ja seit einigen Jahren die Schallplatte, das Vinyl, wieder auf dem Vormarsch. Oder ja, es sind einfach irgendwie Dinge, wo du eben meintest, ja, die gute alte Zeit, die sind teilweise wieder im Kommen und die werden natürlich auch ausgebeutet, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, so ein Phänomen wie die Zeitschrift Landlust, die so ganz bewusst ein oder mehrere Gänge zurückfährt und wieder so ein, ja, sehr dem Land zugewandtes Leben propagiert und Gemüseanbau, Selbstanbau.
Ja, wenn ich dem folgen könnte, Ja, das ist schon richtig.
Nur zwei Beispiele, die mir einfallen. Also man könnte
das. Es gibt diese Form der Gegenbewegung, die man merkantil natürlich ausschlachten kann. Und das ist wieder das, was Carter gar nicht will. Und darum gefällt mir der Anfangsteil der Geschichte auch so sehr, weil man natürlich irgendwann das Gefühl hat, um mich herum, ich bringe das jetzt mal auf den platten Punkt, da sind ja alles Idioten. Die wissen ja alle gar nicht, wie ich ticke. Und natürlich, jeder hat irgendwie das Gefühl, das ist doch völlig normal. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und ja, Carter versucht, steht eigentlich über den Dingen immer und immer wieder. Ja, es gibt ja die Leute, die lassen sich darauf ein und machen das und finden das gut und gehen darin auf. Völlig legitim. Carter aber gehört zu einer, das Wort Elite ist vielleicht falsch, aber zu einer gewissen Gruppe, die dem nicht zugänglich sind, die das versuchen, die aber sehr schnell merken, das entspricht gar nicht dem, was ich machen will oder wonach ich Sehnsucht habe. Das ist genauso leer wie alles andere. Ja, und versuchen dies, versuchen das. Genau wie gesagt, die beiden Jungs, also St. John und der Erzähler aus The Hound. Auch die geben sich in ihrer Müde, es ist ja teilweise so erzählt, dass man ja die bleierne Schwere des Geistes wirklich merken kann, wie müde die sind und wie überdrüssig und sich dann immer den neuen Kick verschaffen wollen. Ebenfalls ein Phänomen, was in unserem Zeitalter auch nicht ausgestorben ist.
Was mir sicher erscheint, ist, dass der Anspruch, der hier formuliert wird, von Carter respektive von Lovecraft unheimlich hoch ist. Aber wir wissen auch, dass das tatsächlich Lovecrafts eigener Anspruch war. Man kann sich ja hinsetzen und einen Fantasy-Roman schreiben. Ne? Man kann sich ja fremde Welten ausdenken und alles ausstaffieren und sehr ausgeklügelt vorgehen. Aber das ist nicht das, wovon Carter oder Lovecraft hier sprechen. So. Bei Lovecraft war es immer so, er ließ im Prinzip nur die Texte gelten, die aus so einer bestimmten Stimmung herausgeboren werden. Also er war ja immer sehr gegen diese Berufsschreiberei, Berufsschriftstellerei. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der hier zur Sprache kommt. Und in dem Zusammenhang finde ich das interessant, was Joshi auch in der Biografie I Am Providence, ich bin Providence, anspricht, ist, dass der Silberschlüssel für gewöhnlich zu den Danzanischen Geschichten gezählt wird, aber dass sie natürlich keine Danzani-artige Geschichte ist, das haben wir jetzt ja schon auch gesagt, sie ist ganz klar ein Symbol und also weder Danzanisch noch zählt sie so richtig zu den Traumland-Sachen. Und Joshi meint hier auch so eine gewisse Danzani-Kritik sogar zu erkennen, weil, wie wir wissen, hat Lovecraft das Frühwerk von Danzani, die Götter von Pegana und solche Sachen, sehr geschätzt, die halt die für ihn unglaublich wichtige Naivität und so auch eine gewisse Unschuld noch ausgestrahlt haben. Und nachher ist dann Saini wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen routinierter geworden und hat sich vorgenommen, ich schreibe jetzt wunderbare Geschichten. Aber allein dieser Vorsatz, das sich so vorzunehmen, das kritisiert Lovecraft, glaube ich, schon. Weil Lovecraft musste wirklich alles aus so einer deswegen meinte ich, ein unglaublich hoher Anspruch. Also wenn es nicht so wirklich ein aus der reinsten, unschuldigsten Seele geboren wird, dann kann man es schon vergessen.
Das ist völlig richtig. Und das ist auch das, was wir sehen. Wir haben Autoren der Fantastik, ich nenne aus Anstand keine Namen, die in kleinen Verlagen angefangen haben. Na, muss man sich nur das Goblin Press Programm von vor gut 20 Jahren mal ansehen, die dann kommerziell erfolgreich geworden sind und die eine Schwarte nach der anderen dahin schmeißen, die jede Menge Füllmaterial enthalten und die genau das nicht sind, was man eigentlich unter Fantastik verstehen kann. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und ich harre der Kritik, der da kommen mag, aber das ist meine persönliche Meinung. Nur weil ein Buch dick ist, muss es nicht gut sein und es muss es auch noch schon lange nicht spannend sein. Die Diskussion hatten wir ja auch schon. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es tatsächlich Lovecrafts hoher Anspruch ist, den du gerade beschrieben hast und der sich in einem anderen Symbol und Prinzip äußert. Azathoth, ich hatte es erwähnt, dass wir hier von einer Ästhetik sprechen, die die normalen herkömmlichen Ästhetiken überhaupt nicht kategorisieren können. Ja, hier geht es um das kosmische Grauen, aber das kosmische Grauen muss nicht zwingend bedeuten, dass es wirklich Horror ist, sondern vielleicht kann man auch ein bisschen sagen, kosmische Ehrfurcht. Ja, mhm. Ne, andere Planeten, die Einsamkeit anderer Planeten. Das ist ein wunderbares Bild, was sich da ergibt.
Absolut. Also diesen Sense of Wonder, den finden wir nachher gerade in diesen späteren, längeren Erzählungen von Lovecraft, die Farbe aus dem All oder Berge des Wahnsinns. Aber auch so eine Geschichte wie der Fall des Charles Dexter Ward hat sie, nämlich in diesen ausufernden Beschreibungen des alten Providence. Das ist eben ein ganz authentischer Lovecraft. Also das ist einfach 100% er, so wie er die Welt auch gesehen hat und so wie ihm die Ideen in den Träumen erschienen sind oder wie er sie sich aus seiner eigenen Lektüre herausgebildet hat. Ja, das, in der Hinsicht ist er sich eigentlich immer treu geblieben. Was du gesagt hast mit den Romanen, das stimmt natürlich auch. Es kommt gerade hier im Silberschlüssel eine Eigenart Lovecrafts, die kommt hier zum Ausdruck. Und ja, die scheinbar Leute, die sich gerne mit plastisch ausgestalteten Romanfiguren identifizieren, die fast eigentlich immer stört, wenn ich mich mit solchen Lovecraft-Kritikern unterhalte. Und die wird festgehalten in dem Satz, die Konvention, Mitleid zu heucheln, goss Empfindsamkeit über seine Figuren, während der Mythos einer wichtigen Realität und bedeutender menschlicher Ereignisse und Gefühle seine ganze hohen Fantasien zu dürftig verschleierten Allegorien und billigen Gesellschaftssatiren erniedrigte. Das kennt ja jeder bei Lovecraft. Wir haben ganz schlecht ausgemalte Figuren, Charaktere. Jeder Schriftsteller-Ratgeber würde dir sagen, also versuch doch irgendwie deine Figuren plastisch zu gestalten, hauch ihnen Leben ein. Aber das war natürlich etwas, was Lovecraft überhaupt nicht interessiert hat. Deswegen braucht man diesen Maßstab gar nicht bei ihm anzulegen. Und auch deshalb, so ist meine Theorie, ja, konnte er auch keinen Roman schreiben, weil also entweder ein Roman ja ist im besten Fall eben mit Figuren, wird zum Leben erweckt oder man reiht halt eine Episode an die andere, aber dann ist es streng genommen auch kein wirklicher Roman im klassischen Sinn. Also die längsten Geschichten, die Lovecraft geschrieben hat, so, die waren schon ganz gut abgehangen, was die Länge betrifft, und ja, ich bezweifle, dass aus seiner Feder irgendwann noch ein Roman erschienen wäre, aber das ist natürlich nur Spekulation.
Ja, aber sind wir ganz froh drüber. Der Schriftsteller-Ratgeber oder Autoren-Ratgeber als Charakterausgestaltung bezeichnet, empfinde ich oftmals, nicht immer und nicht grundsätzlich, aber oftmals als langweilig, überflüssig und der Sache nicht dienlich. Ganz ehrlich, also ich habe da verschiedene Bücher sofort im Kopf, ne? Auch als ich gesehen habe, die Theorie der Zeitreise, kam mir sofort Ken Grimwoods Replay. der Roman in den Sinn. Der ist von der, also ganz kurz, es geht um einen Charakter, der immer wieder zurück in die Zeit gesetzt wird. Darüber haben wir ja auch schon bei Sigma 2 Foxtrot gesprochen, nicht über Ken Grimwood, aber über eine Kurzgeschichte in diesem Sinne. Und da sind dann irgendwelche, ja, er muss ja Geld verdienen und er hat sexuelle Episoden und so weiter. Das ist furchtbar langweilig. Also das ist uninteressant. Was aber, und das um das in Beziehung zu setzen, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber es gibt eine Episode in seinem ersten sozusagen Replay. Er lebt sein Leben, ist relativ erfolgreich und hat dann eine Tochter. Stella heißt sie. Ich meine, sie heißt Stella. Und dann plötzlich fällt er tot um und wird zurückgeschickt mit dem Bewusstsein der ersten Runde sozusagen. Ja, also seines ersten Lebens, wird er wieder an den gleichen Zeitpunkt zurückversetzt und hat das Replay und er vermisst seine Tochter, die er nie wiedersehen wird. Ja, und das ist ein Punkt, der wahnsinnig emotional ist. Und da ist dieser ganze andere Kram völlig uninteressant und langweilig. Das hat Ken Grimwood hervorragend dargestellt. Und das muss ich sagen, dieses Opfer. Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über die Theorie, dass sein Bewusstsein zurückreist. Carter kann das machen, weil Carter nichts zu verlieren hat. Ja, wäre er jetzt aber ein liebender Familienvater oder etwas anderes, was ihn bindet an die Gegenwart und er müsste zurückreisen, dann würde er ein Opfer bringen müssen, wie der Protagonist in Grimwoods Replay. Er muss das Opfer eingehen, seine Tochter nie wiederzusehen, von zu wissen, vielleicht existiert sie in einem Paralleluniversum, aber er selber ist rausgerissen und weiß, dass es kein zweites Mal geben wird. Das ist wie wenn man einen Menschen durch den Tod verliert. Und das muss Carter nicht. Er muss kein Opfer bringen. Er kann das einfach machen. Es gibt niemanden. Er ist der Letzte dieses Zweigs der Carters. Er ist der Letzte und er kann in die Vergangenheit zurückreisen, weil in der Gegenwart ihn niemand vermissen wird.
Mhm. Also was du jetzt in Bezug auf Replay gesagt hast, das ist ja ein rein emotionaler Aspekt. So.
Ja.
Dieses tragische Moment funktioniert, weil uns dieser Hauptdarsteller wahrscheinlich relativ ja plastisch, lebendig vor Augen geführt wird. Du hast schon gesagt, so der hat so ein richtiges Leben, hat auch eine Sexualität und muss arbeiten gehen und so. Aber das interessiert mich alles nicht so. Ich will auch gar nicht mit den Figuren einer Geschichte oder eines Romans mitempfinden. Das interessiert mich nicht.
Ja, es sei denn, es sind Romanfiguren von Bukowski oder Paul Auster. Bei denen kann ich das. Aber das ist auch immer so eine Gemengelage. Ja, ich komme ja ursprünglich aus dem Buchhandel und muss gestehen, dass 90, wie Theodore Sturgeon völlig richtig sagt, 90% of everything is crap. 90% des Zeugs, was im Buchhandel erscheint, interessiert mich überhaupt nicht. Und von den 10%, die erscheinen, ja, da sind dann auch nochmal, die sind alles viel zu teuer. Weil es wunderschön gestaltete Exemplare sind, die ich alle gerne hätte, aber ich habe weder Zeit noch Platz noch Geld. So, und das meine ich aber. Wir brauchen nicht eine ewig lange Charakterbeschreibung. Das ist nicht notwendig, um einen emotionalen eine emotionale Krise auszulösen, brauche ich nicht seitenlang zu wissen, was er alles gemacht hat. Erklärt Pereira von Antonio Tabucchi. Schmales Bändchen. Gibt es, da wird die Figur auf wenigen Seiten sehr plastisch geschildert. Nun ist Tabucchi aber auch ein Großmeister der Literatur gewesen. Und dann gibt es eine Szene, in der die Geheimpolizei Pereira ins Gesicht schlägt und das Bild seiner Frau aus dem Regal schlägt. Das ist so unglaublich emotional auf bloß 5 Sätzen, ja, dass sich das alles drumherum aufbaut und da sind mehrere Scharteken dicker Literatur nichts wert gegen diesen Abschnitt, in dem das passiert. Ja, und da ist das ganze Replay ist Blödsinn und langweilig verglichen mit dieser genialen Episode, die Ken Grimwood da geschrieben hat.
Wo wir das ja auch oft haben, ist in den Short Stories, die bei Sigma 2 Foxtrot besprochen werden. Also das sind ja schon auch Geschichten, die, sage ich mal, mit vorstellbar lebenden Menschen agieren. Ja, aber ihr Merkmal ist eben, dass sie Shorts sind, also Short Stories.
Das geht,
die
das
funktionieren geht. Aber genauso, ne, was du eben gesagt hast. Also die müssen gar nicht länger sein. Und ja, da funktioniert das ja auch bestens. Aber wie gesagt, was mich betrifft, ich lese eigentlich am liebsten so Landschaftsbeschreibungen, wie wir sie hier beim Silberschlüssel haben. Ich lese gerne, wenn in so einem Nebensatz vom Farmhaus der Hexe Goody Fowler irgendwie die Rede ist. Das regt meine Fantasie an. Wie gesagt, also ich bin natürlich, ich reagiere auch emotional auf die Texte, aber irgendwie ich werde durch völlig andere Dinge getriggert. Also menschliche Schicksale interessieren mich innerhalb von Literatur eigentlich fast nie.
Ja, und dass es geht, dass das eine Figur äußerst plastisch sein kann, ohne dass sie endlos lang mit allen möglichen Dingen beschrieben wird, das hat ja Kafka bewiesen. Zumindest, ich sage ja, vielleicht ist es auch eine Form der Disposition, aber wenn ich da einige Kürzestgeschichten von Kafka lese, ja, dann kann ich diese Figur sofort vor mir sehen. Ich weiß ganz genau, was das für ein Protagonist ist. Der formt sich sehr schnell. Und bei Paul Auster ist es genauso, obwohl er da etwas mehr Zeit drauf verwendet. Aber vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass man diesen Figuren sich näher fühlt.
Ja, bei Kafka ist das Schöne, dass den Leuten da selten was Gutes passiert. Also sie sind von Anfang an sind sie verstrickt in irgendwelche seltsamen Ereignisse. Sie werden von hier nach da geschickt. Wie heißt die Geschichte mit dem Käfer, die Verwandlung, ne? Ja, das ist völlig desillusionierend. Aber auch so diese längeren Sachen wie das Schloss, das habe ich zuletzt mal nicht gelesen, aber als Hörbuch gehört. Ja, da ist eigentlich auch ein relativ ausführlich beschriebener Charakter, aber dem passieren ja eigentlich nur Missgeschicke. Ja.
Also das aber ist der überhaupt ist gar nicht,
nichts Erhellendes.
Dieser Charakter, der Landvermesser, ist ja gar nicht greifbar. Der ist ja nicht greifbar.
Ja.
Ne? Also da wird viel beschrieben, oder wie es in das Schloss auch heißt, hier wird viel geschrieben, auch großartig, aber dieser Charakter ist ja nicht greifbar und trotzdem ist der in irgendeiner Art und Weise sehr, sehr nah. Faszinierend. Ja, wir müssen mehr Kafka lesen. Gut, Axel, lassen wir es gut sein für heute. Noch Tipps von uns, und zwar der Silberschlüssel. Einmal vorgelesen von GM Factory auf YouTube zu hören. Auf Tor.com kann man sich die Geschichte tatsächlich durchlesen. Und es gab 2011 einen Kurzfilm, 17 Minuten, Lovecrafts The Silver Key. Ich glaube, von den gleichen Leuten, die diese Lovecraft Filmfestivals gemacht haben, die DVDs mit rausgeben. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob es auf YouTube zu sehen ist. Aber ja, einen kurzen Film gibt es offensichtlich auch dazu. Und insofern mehr Rezeption, als man denkt.
Ja, eine der wahrscheinlich auch unbekannteren Geschichten, aber dafür eine der besseren, die wir so in letzter Zeit besprochen haben, nach meinem Dafürhalten, ja. Nach meinem bescheidenen Dafürhalten.
Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, die ganze Ästhetik, die wir nicht erfassen können, das ist faszinierend und großartig, finde ich, dargestellt. So, ja. Das war's für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn ich das richtig gesehen habe, Axel, das merkwürdig hochgelegene Haus im Nebel.
Ja, da wird's wieder etwas greifbarer. Kommen wir zurück nach Kingsport.
Trotz, dass es im Nebel liegt. Aber wir bleiben in Lovecraft Country. Entschuldigung. Der Begriff ist ja schon lange vorher, vor Matt Ruffs Roman.
Auf jeden Fall.
Ja, gut, sei es drum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und träumt ein bisschen von der glorreichen Vergangenheit der Kindertage und schaut euch die Story an, hört sie euch an, lest sie euch durch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das war's von den Arkham Insidern. Ich verabschiede mich. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao.
That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.